ARD. Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Viele Menschen wünschen sich, dass ihnen jemand richtig gut zuhört. Zuhören zu können ist eine der gefragtesten Eigenschaften in Online-Ratgebern und Dating-Portalen. Doch manche tun leider nur so.
Es gibt ja auch gewiefte Zuhörer, die wissen genau, wie man sich hinsetzen muss, wie man gucken muss und den Kopf halten muss, damit das so aussieht, als würde man zuhören.
Oft fühlen wir uns nicht gehört oder verstanden.
Bla 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 bla. I know what she means. I'm gonna wait.
Ich weiß, was sie gleich sagen will. Ich warte einfach, bis sie fertig ist und stelle auf Durchzug.
Oder wir ertappen uns selbst dabei abzudriften.
Ich glaube, das kennen wir auch alle, wenn wir längeren Gesprächen lauschen, bei denen wir nicht so hundertprozentig bei der Sache sind. Da schweifen wir dann mit der Zeit ab.
Wie aber geht es richtig? Und was muss ein guter Zuhörer leisten können?
Gut zuhören, besser verstehen, wie Kommunikation gelingt. Von Marisa Gierlinger.
Ein Hochhaus im Zentrum von Stuttgart. Wo genau, das ist vertraulich.
Küche,
ein paar luftige Büroräume, ein gemütlicher Gemeinschaftsbereich, eine Teeküche.
Nachtdienst, also wir sind ja sozusagen 24 Stunden auch erreichbar.
Wir befinden uns in der Zentrale der Telefonseelsorge Stuttgart. 120 Ehrenamtliche wechseln sich hier ab, in Zweierschichten, je 12 Stunden im Monat. Alex ist einer von ihnen.
Die komplette Gesellschaft ruft bei uns an. Das ist auch das Schöne, dass wir tatsächlich ja für alle offen sind. Also wenn ich ans Telefon rangehe, kann ich nie genau wissen, wer da dran sind. Und die Themen, die Probleme, die dann eben auch die Person da gerade beschäftigen, das ist wirklich eine ganz große Spanne von Problemen.
Ob es um Einsamkeit geht, um Verlust bis hin zu Suizidgedanken, die Menschen erzählen. Und Alex hört ihnen zu. 6 Jahre ist er inzwischen bei der Telefonseelsorge. Sein Beweggrund dafür war ein einschneidendes Erlebnis.
Also ich war auf Chios, der griechischen Insel, und habe ein Gespräch mit einem syrischen geflüchteten jungen Mann damals geführt. Der hatte mir halt damals erzählt, dass er nicht von der Insel wegkommt. Der hat mir von Polizeigewalt erzählt und er hat mir erzählt, dass er sich selber umbringen möchte. Und ich hatte ihm damals, also in Anführungsstrichen, nur zugehört. Und wir haben 1,5 Stunden miteinander geredet. Und am Ende von dem Gespräch hatte sich seine Stimmung komplett geändert. Er war dann fröhlich, er hat gebeatboxt, weil er das gerne macht. Und mich hat es voll umgehauen, einfach weil ich gesehen habe, so, ich habe irgendwie gefühlt aktiv nicht viel gemacht. Aber jetzt einfach zugehört zu haben, hat jetzt so einen Unterschied für ihn gemacht.
Was Alex damals merkt, bestätigen zahlreiche Studien. Zuhören hat eine besondere Wirkung auf denjenigen, der spricht. Schon Kinder entwickeln ein besseres Selbstwertgefühl und sind besser im Problemlösen, wenn Erwachsene ihnen zuhören. Auch in vielen Berufen erzielen gute Zuhörer bessere Ergebnisse. So haben empathisch zuhörende Ärzte einen nachweislich positiven Einfluss auf den Heilungsprozess ihrer Patienten. Führungskräfte, die zuhören, fördern die Produktivität im Team. Hören wir uns gegenseitig zu, dann schafft das Vertrauen und Bindung. Das gilt auch im Privatleben. Nicht umsonst wird in mehreren Sprachen zwischen dem passiven Hören, Hearing, Entendre, und dem aktiven Zuhören, Listening, Écouter, unterschieden. Denn Zuhören ist alles andere als passiv.
Stillsein ist ja nur eine kleine Voraussetzung für das Zuhören. Im Grunde ist ja Zuhören ein ständiger, ja, geistiger Prozess.
Margarete Imhof ist Professorin für Psychologie in den Bildungswissenschaften an der Universität Mainz. Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt sie sich damit, wie Menschen sich gegenseitig zuhören, und weiß, ein offenes Ohr allein reicht nicht.
Zuhören geht natürlich auch über das Ohr und über die Akustik, aber Zuhören erfordert, dass ich eine irgendwie geartete absichtliche Hinwendung habe, dass ich irgendwie meinen Fokus auf das, was mir auf die Ohren kommt, auch ganz gezielt lege. Ich will etwas wissen über den Menschen, über den Sachverhalt, über die Situation.
Zuhören wollen ist aber nur der erste Schritt, denn wir müssen die Informationen auch verarbeiten. Ein Prozess, der geistige Ressourcen fordert.
Wir sortieren das natürlich, wir ordnen das ein, was wir hören. Wir strukturieren das vorwärts und rückwärts um und haben dann eine Vorstellung davon, was noch kommt, wenn man bestimmte Dinge schon gehört hat.
Wenn uns jemand etwas erzählt, gleichen wir das Gehörte mit unseren Erfahrungen und Vorkenntnissen ab. Wir denken Kontext und Situation mit. Wir korrigieren und vervollständigen, wo uns Informationen fehlen. Und das nicht nur, wenn wir an einer lauten Straße oder auf einem Konzert angesprochen werden und etwas akustisch nicht verstehen. Wir machen das die ganze Zeit, ohne dass es uns auffällt. Diese Mechanismen tragen zu einer funktionierenden Kommunikation bei. Sie sind aber auch fehleranfällig. Margarete Imhof verdeutlicht das an einem Beispiel.
Wenn ich Ihnen jetzt erzähle, Hans ist in der Früh aufgestanden, der hatte schon Angst, in die Schule zu gehen. Es lag ihm doch sehr im Magen, was an diesem Tag ihn erwartete. Und dann denken Sie wahrscheinlich, boah, vielleicht hat er eine Klassenarbeit oder eine Prüfung vor sich, die er nicht mag. Das heißt, Sie spannen damit einen Raum auf für den Rest meiner Geschichte. Und dann wird es eine Weile dauern, bis Sie dann draufkommen, dass Sie Ihre Geschichte, die Sie schon mal sich vorausgedacht haben, aufgrund von diesen wenigen Informationen, dass die falsch ist. Wenn ich Ihnen nämlich sage, dass Hans der Lehrer ist, der Angst hatte, in die Klasse zu treten, weil er mit denen das letzte Mal einen ordentlichen Zoff gehabt hat.
Die meisten werden ihre Vorstellung von Hans nach dem ersten Satz der Geschichte korrigieren müssen. Hans ist nicht Schüler, sondern Lehrer. Das Beispiel zeigt, vieles, was wir vermeintlich hören, entsteht in unserem Kopf. Oder, wie Tanja Rinaldi-Barkert sagt, wir hören mit dem Gehirn zu und nicht mit den Ohren.
You listen with your brain, not with your ears.
Ein YouTube-Ausschnitt von einem TED-Talk in Basel. Auf der Bühne steht die Neurowissenschaftlerin Tanja Rinaldi-Barkert. Sie drückt auf die Fernbedienung und spielt eine Tonaufnahme ab. Sie richtet sich ans Publikum.
Who heard Laurel?
Etliche Hände gehen nach oben.
Who heard Yanni?
Wieder melden sich einige im Saal. Zum allgemeinen Erstaunen.
Here you go.
Die Audio Illusion ging 2018 in den sozialen Medien viral. Laurel oder Yanni? Die Frage spaltete die Netzwelt in zwei Lager. Aber wie kann es sein, dass bei derselben Aufnahme Menschen etwas so Unterschiedliches hören? Es konnte beobachtet werden, dass ältere Menschen, die tendenziell tiefere Frequenzen hören, öfter Laurel wahrnehmen. Jüngere Menschen, die höhere Frequenzen hören, eher Yanni. Aber das erklärt nicht alles.
We often think about listening like a microphone would do it actually, that we think that we.
Wir denken oft, dass Zuhören wie bei einem Mikrofon funktioniert, dass wir dieselben Geräusche um uns herum alle gleich aufnehmen. Aber so ist es überhaupt nicht.
Tanja Rinaldi-Barkert ist Professorin für Neurophysiologie und leitet das Brain and Sound Lab am Department für Biomedizin der Universität Basel. Sie interessiert sich dafür, wie unser Gehirn akustische Signale verarbeitet. Denn dabei gibt es individuelle Unterschiede. Sie entstehen vor allem durch die Hörerfahrungen in der Kindheit, zum Beispiel beim Lernen von Sprachen.
Kinder, die ausschließlich im Umfeld japanischer Sprache aufwachsen, werden Schwierigkeiten haben, die Laute La und Ra als Erwachsene auseinanderzuhalten, selbst wenn sie später oft hören. Die japanische Sprache macht keinen Unterschied zwischen den zwei Lauten. Deshalb lernt das Gehirn nicht, sie auseinanderzuhalten.
Die akustische Umwelt, an die wir uns gewöhnt haben, beeinflusst, auf welche Laute wir achten. Also auch, wie wir zuhören. Das macht Zuhören sehr persönlich, sagt Tanja Rinaldi-Barkert. Dass wir Höreindrücke so unterschiedlich verarbeiten, zeigt sich auch auf neuronaler Ebene. Zum Beispiel, wenn es darum geht, ob wir nur hören oder auch zuhören. Rinaldi-Barkert und ihr Team haben diesen Unterschied bei Mäusen untersucht. Die verhielten sich beim Wahrnehmen von Tönen sehr unterschiedlich, je nachdem, ob sie eine Belohnung dafür erwarteten oder nicht. Auch die Messungen ihrer Gehirnaktivität spiegelten das wider.
Wenn wir also den Unterschied zwischen Hören und Zuhören erforschen, dann geht es uns eigentlich um Aufmerksamkeit.
Maus oder Mensch? Aufmerksamkeit spielt beim Zuhören eine zentrale Rolle. Sie ist vereinfacht gesagt das, was Hören erst zum Zuhören macht. Aber was genau versteht man unter Aufmerksamkeit?
In der Forschung betrachten wir Aufmerksamkeit eigentlich als aus zwei Mechanismen bestehenden Prozess,
sagt Malte Wöstmann, Kognitionswissenschaftler am Institut für Psychologie der Universität zu Lübeck.
Und der eine ganz wichtige Mechanismus ist die Verstärkung von Zielreizen. Also ich fokussiere meine Aufmerksamkeit auf das, was gerade wichtig ist. Und der zweite Prozess, das ist die Abschwächung von Störreizen, also das Herausfiltern von all dem, was gerade nicht wichtig ist oder von all dem, was gerade stört.
Im Gegensatz zu unseren Augen können wir unsere Ohren nicht ohne weiteres schließen. Deswegen ist es Aufgabe unseres Gehirns, zu filtern und Unnötiges auszublenden. Ein Beispiel, das vermutlich die meisten kennen.
Wenn wir zum Beispiel in einem Restaurant sitzen an einem Tisch und wir unterhalten uns mit einem Gesprächspartner oder einer Gesprächspartnerin und an den anderen Tischen reden andere Menschen laut durcheinander, dann ist es meine Aufgabe, nicht nur meiner Gesprächspartnerin zuzuhören, sondern auch zeitgleich die ganzen Störgeräusche zu ignorieren und aktiv herauszufiltern.
Eine Leistung, die unser Gehirn in der Regel nebenbei vollbringt, in allen möglichen Alltagssituationen, oft ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Und doch ist Zuhören kein passiver Prozess, denn unsere Aufmerksamkeit können wir ganz gezielt ausrichten, sagt Wöstmann. Entscheidend dafür ist die Motivation. Worauf möchte ich achten? Kommt gleich eine Information, die für mich wichtig ist.
Also zum Beispiel am Nachbartisch unterhalten sich zwei Personen über scheinbar irrelevante Themen, die mich auch nichts angehen und da möchte ich auch nichts von hören. Aber auf einmal erwähnen sie einen Namen einer Person, die ich auch kenne und auf einmal sprechen sie über was ganz Relevantes für mich.
Was vorher als Hintergrundgeräusch herausgefiltert wurde, kommt plötzlich in den Fokus. Um unsere Aufmerksamkeit jedoch gezielt den neuen Anforderungen anzupassen, müssen wir kognitiv flexibel sein. Eine Fähigkeit, die in jungen Jahren oft besser ausgeprägt ist. Häufig ist auch das der Grund, warum ältere Menschen sich schwer tun, zuzuhören, ganz unabhängig von ihrem Gehör. Das haben Wöstmann und seine Kollegen 2015 in einer Studie am Max-Planck-Institut in Leipzig untersucht. Doch ob alt oder jung, für alle gilt, Aufmerksamkeit ist eine erschöpfliche Ressource. Wir müssen uns entscheiden, was in einem bestimmten Moment Priorität hat. Welcher Sache wir uns widmen wollen oder wem wir unsere Aufmerksamkeit schenken.
Telefonseelsorge, hallo. Guten Abend. Sie rufen das erste Mal an und das ist gar kein Problem. Ich bin jetzt für Sie da und Sie können mir erzählen, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Und Sie können einfach damit anfangen, was Ihnen als erstes in den Sinn kommt.
So klingt es, wenn man bei Alex durchkommt. Ein echtes Telefonat dürfen wir nicht aufzeichnen.
Sie können nicht schlafen.
Vertraulichkeit wird hier groß geschrieben. Die Gespräche sind anonym.
Ja, ich verstehe.
Vielen gibt das Sicherheit, Dinge auszusprechen, mit denen sie zum Beispiel ihr Umfeld nicht belasten wollen. Einen Therapeuten können die Ehrenamtlichen nicht ersetzen. Das ist Alex wichtig zu betonen. Bei schwerwiegenden Problemen verweist er an Fachleute. Im Notfall schaltet er Hilfe ein. Und doch merkt Alex, in vielen Fällen kann er helfen. Allein dadurch, dass er zuhört.
Es ist unspektakulär und spektakulär zugleich, weil oft ist es auch einfach nichts sagen tatsächlich und ist Zuhören wirklich da zu sein. Und ich habe das schon oft erlebt, dass jemand einfach so erleichtert war, als es tatsächlich aussprechen zu können, was ihn oder sie beschäftigt und nicht unterbrochen worden zu sein und nicht sofort einen Lösungsvorschlag bekommen zu haben.
Die eine wünscht sich ein offenes Ohr, der andere eine zuversichtliche Stimme am Ende der Leitung. Auch diese Bedürfnisse gilt es herauszuhören, selbst wenn sie nicht immer ausgesprochen werden. Zuhören, das heißt auch auf andere Signale zu achten, weiß die Psychologin Margarete Imhof.
Also wenn jemand spricht, dann ist es ja nicht nur das Wort, sondern auch der Tonfall, die Stimmlage, die emotionale Erregung, die da mitgeht, die enthält ja auch Informationen. Es kann aber natürlich auch sein, dass ich nicht nur auf die Worte achte, sondern auch auf die Zwischentöne, auf die Pausen, wie unsicher spricht jemand oder wie sicher ist jemand in seiner Aussage.
Gut zuzuhören kann schwer sein. Selbst dann, wenn man es möchte. Aber es gibt nützliche Anhaltspunkte, die man dabei beachten kann. Ein wichtiger Pionier für die heutige Zuhörforschung war der US-amerikanische Psychologe und Psychotherapeut Carl Rogers. Er gilt als Begründer der personenzentrierten Gesprächstherapie und hat den Begriff des aktiven Zuhörens geprägt. Auf seine Prinzipien stützen sich noch heute viele Experten, ob Psychologinnen, Kommunikationswissenschaftler oder Mediatorinnen. Sie werden auch den Ehrenamtlichen der Telefonseelsorge in ihrer zweijährigen Ausbildung vermittelt.
Die Grundlage davon ist einmal eben die Empathie, also dass wir versuchen, uns eben tatsächlich in die Situation von unserem Gegenüber hineinzuversetzen. Was würde das möglicherweise auch mit mir machen, in der Situation zu sein? Dann ist es uns ganz wichtig, dass wir in unseren Gesprächen eine wertschätzende Atmosphäre eben auch schaffen. Das heißt, wir haben den hohen Anspruch, alle, die bei uns anrufen, bedingungslos anzunehmen. Das kann natürlich auch mal schwierig sein. Also gerade wenn ja auch Leute bei uns anrufen, die dann vielleicht Gedanken äußern, die voll gegen unsere eigenen Werte gehen, kann das durchaus schwierig sein. Aber in der Regel gelingt es uns eben, den Menschen anzunehmen, auch wenn wir eine gewisse Handlung oder eine Einstellung dann selber ablehnen wollen.
Zuhören wird vor allem da schwer, wo Meinungen auseinandergehen. Nicht ohne Grund gehört zu den von Carl Rogers formulierten Grundsätzen auch die Prämisse, unvoreingenommen in ein Gespräch zu gehen.
Now, being not judgmental does not mean that you have to agree with what I'm saying.
Unvoreingenommen zu sein bedeutet nicht, dass man mit allem übereinstimmen muss, sondern dass man dem Sprecher vermittelt, dass er seine Meinung frei äußern kann, ohne negative Konsequenzen und ohne geächtet zu werden.
Without negative repercussion, without being socially rejected by me as a listener.
Sagt der Kommunikationsforscher Guy Itchakav. Er leitet an der Universität Haifa in Israel das Interpersonal Listening and Social Influence Lab. Dort erforscht er unter anderem, welchen Effekt gutes Zuhören haben kann. Gerade in Situationen, in denen wir üblicherweise nicht zuhören, ist das besonders spannend.
Let's say that you and I are arguing.
Sagen wir, Sie und ich haben Streit. Ich fühle mich in meiner Perspektive bedroht. Deshalb höre ich gar nicht zu, was Sie sagen. Stattdessen werde ich über mein nächstes Gegenargument nachdenken und umgekehrt.
Die Meinungen verhärten sich. Verständnis für den anderen kann gar nicht erst entstehen.
Das führt zu der Art von Polarisierung, die wir auch gesamtgesellschaftlich sehen. Es eskaliert immer weiter. Die Leute fahren sich über den Mund. Das ist keine konstruktive Diskussion, in der wir von der anderen Perspektive tatsächlich etwas lernen könnten.
Solche verfahrenen Debatten scheinen sich in den letzten Jahren zu häufen. Egal, ob es um Migrationspolitik, Corona-Maßnahmen oder Nachhaltigkeit geht, die Fronten sind verhärtet. Grautöne verschwinden oft dazwischen. Die Logik der sozialen Medien trägt dazu bei. Kontroverse Inhalte klicken schließlich besser. Doch auch im Bundestag oder Talkshows ist der Ton oft scharf. Man spricht aneinander vorbei und übereinander hinweg. Neu ist das aber nicht, wie unter anderem dieser Ausschnitt aus dem ARD-Talk Hart, aber fair von 2010 zeigt.
Es hat einen gesundheitlichen Aspekt.
Vorteil hat, Sie sind Kriminalbiologe.
Sagen Sie mir doch bitte,
stellen Sie sich den Argumenten.
Sie können doch nicht so.
Wollen wir morgen,
Herr Benneke,
wollen wir.
Wir müssen immer noch mehr Fleisch essen.
Weniger. Ich habe gesagt, weniger.
Ja, eben.
Sie hören mir nicht zu.
Ja, aber Sie sagen uns, also wir können jetzt gern verhungern,
nicht, dass hier ein,
wenn wir
nicht möchte nicht, dass hier ein Gast geht. Ich finde
wir
aber auch,
gehen beide. Doch, ich, es ist nicht, gehen beide.
Es ist nicht. Dann reden Sie doch einfach.
Ich komme doch nicht zu Wort, wenn da vier reden.
Frau Rötting, bleiben Sie doch bitte mal ruhig.
Guy Itchakav hat zusammen mit Kolleginnen und Kollegen Ende 2023 eine Studie veröffentlicht. In dem Experiment wurden Probanden zu kurzen Videogesprächen eingeladen, um über kontroverse Themen wie die Cannabis-Legalisierung oder die Todesstrafe zu diskutieren. Am anderen Ende der Leitung saßen die Wissenschaftler, die darin geschult waren, mehr oder weniger gut zuzuhören und dies durch kleine Gesten zu verdeutlichen. Anschließend fragten sie die Teilnehmenden, wie zufrieden sie mit dem Gespräch waren. Das Ergebnis?
When listening is present,
gutes Zuhören hat einen extrem starken Effekt bei Diskussionen. Wenn einem Sprecher bei einer Debatte gut zugehört wird, fühlt er sich dem Zuhörer mehr verbunden. Man ist vielleicht immer noch anderer Meinung, verhält sich aber offener. Man bezieht andere Perspektiven mit ein. Weil man sich jetzt nicht mehr angegriffen fühlt, sondern merkt, dass der andere versucht, einen zu verstehen. Die Abwehrhaltung lässt nach und man kann klarer denken.
That you are trying to understand me, my anxiety reduces, my defensiveness level reduces, And then I'm able to think more clearly.
Das kann nicht nur polarisierte Debatten entschärfen. Wer dem anderen im Streit gut zuhört, erhöht auch die Chancen, mit dem eigenen Argument durchzudringen. Und vielleicht doch etwas zu lernen von der anderen Perspektive. Das klingt nach einer Win-Win-Situation. Nur widerspricht es unserer Vorstellung davon, wie man die Oberhand gewinnt. Sprechen statt zuhören. Lauter, dominanter sein als der andere. Kurz, das Sagen haben. Das beobachtet auch die Psychologin Margarete Imhof. Und zwar nicht erst als Phänomen der heutigen Zeit.
Also das ist schon in unserer Kultur sehr stark verankert. Zuhören ist nachrangig und zuhören ist auch ganz gefährlich in der Nähe von Zustimmen. Also du hast nichts zu sagen, du hast gefälligst zuzuhören, du hast keine eigene Meinung zu haben. Das ist relativ stark, dieses Bild.
Das Machtgefälle zwischen denjenigen, die das Sagen haben, und denen, die nur zuhören, bekommt in den letzten Jahren mehr Aufmerksamkeit. Being heard, gehört zu werden, der Begriff taucht in dem Zusammenhang immer häufiger auf. Wenn es um die junge Generation geht, die queere Bewegung oder migrantische Perspektiven, dann geht es oft nicht nur darum, eine Stimme zu haben, sondern auch darum, gehört und berücksichtigt zu werden. Zum Beispiel bei politischen Entscheidungen.
Being heard heißt ja im Prinzip, dass es nicht ausreicht, die eigene Perspektive zu formulieren und zu äußern. Being heard meint ja, dass die Perspektiven ernst genommen werden, dass die Perspektiven auch dann weiter in die Diskussion einfließen, dass die verschiedenen Perspektiven respektiert und wertgeschätzt werden und auch bei Entscheidungen berücksichtigt werden.
Es ist vielleicht kein Zufall, dass Alex neben dem Ehrenamt bei der Telefonseelsorge auch Abgeordneter im Sozialministerium ist, im Referat für Gleichstellung. Auch wenn er den Zusammenhang selbst gar nicht so sieht. Alex bezeichnet sich als eher introvertierten Typen. Das komme ihm bei der Telefonseelsorge vielleicht zugute, meint er. Ein guter Zuhörer sei er immer schon gewesen, der, dem man sich anvertraut. Trotzdem gibt es heute noch Dinge, auf die er ganz bewusst achten muss.
Also in erster Linie ist es so, diesen Impuls, den wir, glaube ich, alle haben, wenn dir jemand was erzählt, und du hast vielleicht eine ähnliche Erfahrung gehabt, dann willst du das sofort erzählen. Und wir kennen das aber auch alle sehr gut, wie frustrierend das sein kann, irgendwie so von sich zu erzählen. Und dann erzählt der andere aber von sich. Und dann dreht sich eben halt das Gespräch nicht mehr um einen selber. Und dann ist das natürlich eine echt frustrierende Erfahrung. Und der Impuls bei mir ist auch immer noch nicht weg. Aber über eben den Dienst hier und die Ausbildung kann ich ihn jetzt eben bewusst dann sozusagen zurückstellen.
Das deckt sich mit den Beobachtungen von Kommunikationsforscher Guy Itchakov.
People often think that they understand what the other person means.
Die Leute glauben oft, dass sie sehr schnell verstehen, was der andere meint. Jeder kennt den Satz, ich weiß, was du meinst. Der Satz ist problematisch, weil direkt nachdem ich ihn ausspreche, beginne ich meist selbst zu reden. Oder höre zumindest auf, zuzuhören.
Wir überschätzen, wie gut wir andere verstehen. Das gilt umso mehr für Menschen, die uns nahestehen. Wir glauben, sie gut genug zu kennen, um zu wissen, wie sie ticken und was sie sagen wollen. Der Wunsch dahinter ist naheliegend. Man möchte dem anderen Verständnis signalisieren. Doch dafür gibt es bessere Wege, so Itchakov.
For example, asking a good question. Such as a question that promotes.
Zum Beispiel, indem ich eine gute Frage stelle, eine, die auf die Bedürfnisse meines Gesprächspartners eingeht. Und das geht nur, wenn man gut zuhört. Es zeigt, ich höre zu und versuche zu verstehen.
Another way to convey understanding is by paraphrasing.
Ein anderer Weg ist, zu paraphrasieren, was der andere gesagt hat. Ich frage dann zum Beispiel, du hast X, Y und Z erwähnt. Habe ich dich richtig verstanden oder habe ich was versäumt?
Es gibt auch andere Anzeichen, die aktives Zuhören signalisieren. Ein aufmerksamer Blickkontakt etwa, ein Kopfnicken, ein kurzes Mhm zwischendurch. Kleine nonverbale Signale, die meisten von uns einsetzen, ohne es zu merken. Sie sind Teil von dem, was Itchakov High-Quality Listening nennt. Es dient nicht nur dem inhaltlichen Verständnis, sondern auch dem emotionalen. Denn Zuhören ist wichtig für unsere zwischenmenschlichen Bindungen, sagt Margarete Imhof.
Miteinander sprechen und einander zuhören, das ist gemeinsam verbrachte Zeit. Das ist gelebte Verbindung und Verbindlichkeit. Das können Sie eben nicht simulieren mit einem WhatsApp- oder E-Mail-Austausch, weil das ist ja asynchron. Also dieses gemeinsame Erleben, das wir beim Sprechen und beim Zuhören haben, das ist tatsächlich nicht zu simulieren durch andere Medien.
Wie sich gutes Zuhören auswirkt, ist inzwischen intensiv erforscht. 2022 veröffentlichte Guy Itchakov mit dem Verhaltensforscher Avi Kluger die Ergebnisse einer Meta-Analyse von 664 Studien mit mehr als 400.000 Teilnehmenden. Der Titel: The Power of Listening at Work – Die Kraft des Zuhörens bei der Arbeit. Die Ergebnisse sprechen für sich. Entspanntere Mitarbeitende, mehr Produktivität, höhere Arbeitsmoral, um nur ein paar Auswirkungen zu nennen. Kein Wunder also, dass Zuhörcoaches bei Unternehmen inzwischen gefragt sind. Denn gutes Zuhören muss man schon lernen. Auch Guy Itchakov bietet dafür Workshops an. Ein wichtiger Bestandteil davon sind Übungen, zu zweit oder in der Gruppe. Timesharing heißt eine davon. Das Prinzip?
Anstatt dass die dominanten Leute das Gespräch an sich reißen und die Introvertierten sich zurückziehen, bekommt jeder am Tisch 3 Minuten Redezeit.
3 Minuten, in denen eine Person spricht und die anderen nur zuhören, aber nicht verbal reagieren dürfen. Dann werden die Rollen getauscht.
Erst wenn eine Sprechzeit vorbei ist, ist der Nächste dran und kann seine Perspektive teilen. Meine Erfahrung aus den Workshops ist die, dass die Leute oft erstaunt sind, wie lang 3 Minuten tatsächlich sind.
In einem weiteren Schritt müssen die Teilnehmenden rekapitulieren, was ihr Vorredner gesagt hat. Das soll sicherstellen, dass sie auch tatsächlich aufmerksam zugehört haben. Erst dann dürfen sie ihr eigenes Argument vorbringen. Übungen wie diese sind Möglichkeiten, ein Bewusstsein für Gesprächssituationen und das eigene Verhalten zu schaffen. Sie zeigen Sprechenden wie Zuhörenden, was Zuhören bewirken kann, wie wichtig es für unsere Beziehungen ist und was wir dabei über uns selbst lernen können. Aber richtiges Zuhören ist auch fordernd. Es kostet nicht nur Zeit, Energie und Motivation, sondern oft auch einiges an Empathie und Zurückhaltung. Seine Workshops sieht Itchakov daher eher als Startpunkt. Und wie sieht es mit ein paar schnellen Zuhörtipps zum Schluss aus?
Klar gibt es Tipps. Es gibt ganz großartige Tipps, wie man zuhört. Aber am Ende des Tages ist es wie ein Muskel, den man trainieren muss. Listening is a muscle that requires training.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD-Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Vor 500 Jahren brannten in weiten Teilen Deutschlands Kirchen, Klöster und Burgen. Zehntausende bewaffneter Bauern und Handwerker sind damals in den Kampf gezogen. Es waren einfache Leute. Sie haben von Adel und Kirchenmacht bessere Lebensbedingungen und Freiheit verlangt. Doch die Herrschenden haben gegen sie schlagkräftige Söldnerheere losgeschickt. Der ARD-Podcast »Das war der Bauernkrieg« erzählt in 4 Teilen über die erschütternden Ereignisse von damals und ihre Auswirkungen. »Das war der Bauernkrieg« könnt ihr ab sofort in der ARD-Audiothek hören und überall, wo es Podcasts gibt. Und zwar im Feed von Alles Geschichte. Den Link findet ihr bei uns in den Shownotes.